FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren.
FIPS und das Radio lebt.
Durchblick. Berichte, Details, Hintergründe. Auf Radio FIPS.
Ich begrüße die Hörer der Sendung Durchblick. Am Mikrofon ist Karin Schaffer und wir haben heute das Thema Schuldenerlass. Anlass ist eine Pressemitteilung von dem Bundesentwicklungsminister Gerd Müller von der CSU. Er hatte das gegeben bei T-Online am Wochenende, am 29.03. Da sagte er, dass die führenden Industriestaaten angesichts der Corona-Pandemie zu einem Schuldenerlass für die Entwicklungsländer aufgerufen seien. Und was mich sehr gefreut hatte, ich habe ganz spontan dazu einen Experten bekommen, und zwar Herrn Jürgen Kaiser von erlassjahr.de. Er ist politischer Koordinator in Düsseldorf. Und Herr Kaiser, ganz herzlichen Dank, dass das so spontan geklappt hat und dass Sie uns für ein Interview zur Verfügung stehen. Hallo, ich grüße Sie, Herr Kaiser.
Ja, ich grüße Sie alle auch.
Ja, also wir Hörer sind da natürlich auch sehr gespannt, was es da denn Interessantes zu berichten gibt. Alle großen Geber, insbesondere der G20, sollten den Aufruf der Weltbank und des IWF unterstützen und auf die Schuldenrückzahlung der ärmsten Länder verzichten, sagte Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in der Samstagsausgabe. Ich möchte aber noch eine Zahl dahinter schieben. Und zwar der CSU-Politiker lobte die jüngsten Beschlüsse der G20-Staaten zusammen 5 Billionen Dollar. Das muss man sich mal vorstellen als Summe. Das sind gut 4,5 Billionen Euro in die Weltwirtschaft zu investieren. Nun frage ich Sie, Herr Kaiser, nicht Letzteres, aber ein Schuldenerlass für die Entwicklungsländer. Was bedeutet das?
Also es würde in dieser konkreten Ausgestaltung, wie Herr Müller sie angesprochen hat, bedeuten, dass im Laufe des Jahres 2020 auf laufende Rückzahlungen verzichtet werden. Das bewegt sich nicht annähernd in den Größenordnungen, die Sie jetzt genannt haben, sondern da geht es dann eher um Millionen als um Milliardenbeträge, die aktuell zu zahlen sind von den ärmsten oder sagen wir den ärmeren Ländern der Welt an ihre reichen bilateralen Gläubiger, also andere Regierungen, die von ihnen Kredite bekommen haben im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit oder etwa im Rahmen von öffentlich verbürgten Handelsgeschäften. Und der Vorschlag, der ursprünglich von Weltbank und Währungsfonds ausgegangen ist und den Herr Müller jetzt aufgegriffen hat, der läuft zunächst mal gar nicht auf Schuldenstreichung hinaus, sondern auf so etwas wie ein Moratorium. Das heißt, den zwischenzeitlichen Verzicht für den Rest des Jahres auf die laufenden Zinsen und vertraglich vereinbarten Fälligkeiten, die diese Länder zu leisten haben. Das sind, wie gesagt, Beträge, die erheblich geringer sind. Die Bundesrepublik hat überhaupt an Länder im globalen Süden im Moment Forderungen in der Größenordnung von etwa 15 Milliarden. Aber auf diese 15 Milliarden geht es, wie gesagt, nur um die Beträge, die vertraglich im Laufe des Jahres 2020 noch fällig sind.
Und ich hatte mich ein bisschen eingelesen in Ihre Webseiten erlassjahr.de. Sie haben schon über längeren Zeitraum gefordert, dass Schuldenerlasse zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie weltweit gefordert werden. Oder im Februar 2020 sagten Sie, IWF und Weltbank, das Entschuldungsverfahren sei unzulänglich und reformbedürftig. Was bedeutet das?
Nun, das bedeutet, dass wir nicht erst jetzt seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie, sondern schon seit längerer Zeit eine Situation haben, in der Staaten, wenn sie in Zahlungsschwierigkeiten geraten, nicht die Möglichkeit haben, die etwa insolvente Unternehmen, Banken oder auch Privatpersonen unter deutschem Recht hierzulande haben, nämlich den Rechtsweg zu beschreiten, so etwas wie eine Restschuldbefreiung zu bekommen unter bestimmten Bedingungen, sondern bei Staaten wird davon ausgegangen, dass sie eigentlich immer zahlungsfähig sind. Und vor allen Dingen werden Entscheidungen über eine mögliche Stundung oder eine teilweise Streichung von Schulden nicht etwa wie hierzulande von einem ordentlichen Gericht gefällt, also einer Instanz, die unabhängig ist von sowohl dem Gläubiger als auch von dem Schuldner, sondern die Entscheidungen fällen traditionell die Gläubiger selbst. Und das widerspricht einem ganz grundsätzlichen rechtsstaatlichen Prinzip, nämlich dass niemand Richter in eigener Sache sein darf. Und deswegen sind Verfahren zur Bewältigung von Schuldenkrisen in der Vergangenheit auch notorisch ineffizient gewesen. Also um ein Beispiel zu sagen, der Senegal hat seit Anfang der 80er Jahre 14 Mal über die gleichen Schulden mit den gleichen Gläubigern verhandelt, weil Regelungen, die getroffen worden sind, jedes Mal nicht ausreichend gewesen sind, um das Land wieder auf die Beine zu bringen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ländern, denen genau das passiert ist. Das heißt, da gibt es eine ganz zentrale Leerstelle in der internationalen Finanzarchitektur, die dringend geschlossen werden muss, wenn wir nicht Situationen haben wollen, wo zum Beispiel ein externer Schock, wie die Ökonomen das nennen, also eine Störung der wirtschaftlichen Tätigkeit, wie wir es jetzt durch Corona erleben, dann dauerhaft dazu führt, dass Länder eigentlich wirtschaftlich und fiskalisch, also was ihre Haushalte angeht, nicht mehr handlungsfähig sind.
Bleiben wir bei Deutschland. Wie sehen die deutschen Forderungen aus? Was ist da möglich? Wie ist da so jetzt der Stand?
Also Deutschland hat im Zuge der letzten Entschuldungsinitiativen, die es gegeben hat, seit den späten 90er Jahren, relativ an Bedeutung verloren als bilateraler Gläubiger. Es ist immer noch, wie gesagt, 15 Milliarden Forderungen an alle Länder im globalen Süden zusammengenommen. Das ist nicht wenig. Aber es hat in den letzten Jahren große Verschiebungen gegeben, weg von den traditionellen Gebern, wie wir sie bis dahin kannten, also USA, Frankreich, Japan, Deutschland, Großbritannien, hin zu einerseits privaten Geldgebern. Immer mehr, auch ärmere Staaten, haben sich seit der Jahrtausendwende etwa zunehmend am Kapitalmarkt verschuldet. Das heißt, sie haben das getan, was Herr Scholz auch tut, nämlich sie haben Anleihen platziert am internationalen Kapitalmarkt und damit Schulden gemacht. Und es sind auch neue öffentliche Gläubiger aufgetreten. Eine ganz besonders prominente Rolle spielt dabei China, das inzwischen mehr Forderungen an alle Länder im globalen Süden hat als alle traditionellen Geber, also die Mitglieder der OECD, des sogenannten Pariser Clubs, zusammengenommen haben. Das heißt, China ist da ein ganz entscheidender Akteur, wenn es darum geht, solche Krisensituationen auch wieder zu überwinden.
Herr Kaiser, ich hatte Sie anfangs vorgestellt, welcher Organisation Sie angehören, erlassjahr.de, und da sind Sie politischer Koordinator in Düsseldorf. Welche Organisation ist das? Können Sie den Hörern ein bisschen etwas darüber erzählen und welche Ziele sie hat?
Also erlassjahr.de ist ein bundesweites Bündnis von einer Weltorganisation, zahlreichen Kirchen, also Landeskirchen, den großen Hilfswerken, wie beispielsweise Miseriebrot für die Welt, die Kindernothilfe, das sind so die größeren, die auch an vielen Stellen bekannt sind. Insgesamt etwas über 600 Organisationen, die dieses Bündnis zusammen bilden, um gemeinsam Einfluss zu nehmen auf die Schuldenpolitik. Das Bündnis ist entstanden kurz vor der Jahrtausendwende als sogenannte Erlassjahr 2000-Kampagne. Und der Gedanke dabei war, dass ein so besonderes Ereignis wie ein Jahrtausendwechsel, das die meisten Menschen ja nur einmal im Leben erleben, man nicht nur für sich still feiern sollte, sondern dass das eigentlich ein Anlass sein sollte, die gesamte Welt mitfeiern zu lassen. Und damals haben sich noch mehr als heute über 2000 Organisationen, darunter ganz viele lokale Kirchengemeinden, Basisgemeinden, übrigens auch in Baden-Württemberg, das war so einer der Hotspots unserer Bewegung damals, haben sich zusammengeschlossen und haben in einer großen Kampagne der bis dato größten Unterschriftensammlung der Welt und mit einer großen Menschenkette um die G8-Gipfel 98 in Birmingham und 99 in Köln durchgesetzt, dass es wenigstens einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder geben würde. Das ist auch erreicht worden damals. Was aber nicht erreicht worden ist, und da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, das war eine grundsätzliche Veränderung darüber, wer eigentlich Entscheidungen trifft, wenn Länder in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Und deswegen ist zum Ende der Erlassjahr 2000-Kampagne im Jahr 2001 von den Mitgliedern des Bündnisses entschieden worden, wir wollen an dem Thema weiterarbeiten. Wir haben immer mehr Detailaspekte des globalen Schuldenthemas in den Blick genommen und arbeiten seither als Bündnis zusammen und nehmen jetzt in dieser Weise Einfluss darauf, wie etwa zum Beispiel jetzt heute in unseren Tagen die Bundesregierung mit der Herausforderung der gleichzeitigen Überschuldung und der Betroffenheit durch die weltweite Pandemie jetzt umgeht.
Wenn wir das Thema Schulden ansprechen, dann denken manche Leute im eigenen Land an Insolvenzen, die privaten Insolvenzen und ob jemand zahlen kann oder nicht. Herr Kaiser, können Staaten immer bezahlen?
Nein, das können sie nicht. Also wenn es eine Lektion aus der Geschichte gibt, dann die, dass dieser Glaube, dass Staaten eigentlich ihre Volkswirtschaften immer so weit auspressen können, dass sie tatsächlich jeden externen Gläubiger bedienen können, das hat noch nie gestimmt, noch niemals in der Geschichte. Auch wenn, man kann ein bisschen in die Antike zurückgehen. Und es stimmt heute natürlich auch nicht. Es ist ein Mythos, der gerne aufrechterhalten wird, weil öffentliche Schulden unter Anlegern als relativ sichere Bank gelten im Vergleich zu privaten Kreditvergaben, die man sonst tätigen kann. Und weil dieser Mythos auch Staaten hilft, sich vergleichsweise günstig zu verschulden. Das böse Erwachen kommt allerdings immer dann, wenn Staaten tatsächlich nicht zahlen können. Wir haben seit Anfang dieses Jahres sind zwei große bedeutende Schuldnerländer bereits teilweise zahlungsunfähig geworden, nämlich Argentinien zum wiederholten Male in den letzten 20 Jahren und der Libanon, der noch nie zahlungsunfähig gewesen ist, aber auf dem Hintergrund der sozialen Krise, der schwierigen Situation in Syrien und eines sehr, sagen wir mal, eigentümlichen Finanzsystems im Libanon, jetzt tatsächlich auch erstmals Auslandsschulden nicht bedienen konnte. Und wir hatten ja eben schon erwähnt, dass es die Entschuldungsinitiative der 90er und frühen 2000er Jahre gegeben hat. Da waren es über 40 Länder, die tatsächlich nicht bezahlen konnten. Also die Annahme, Staaten können immer zahlen, das ist nie etwas anderes als ein Mythos gewesen. Die Frage ist immer, wie geht man mit Krisensituationen um? Löst man sie rechtsstaatlich, fair und schnell? Oder vertraut man darauf, dass Gold vom Himmel fällt oder plötzlich Öl gefunden wird oder sonst irgendwas und verschleppt die Krise und macht sie damit teurer? Das ist die Realität, die wir in den letzten Jahren erlebt haben.
Sie hören die Sendung Durchblick. Wir haben heute das Thema Schuldenerlass und ich spreche telefonisch mit Jürgen Kaiser, dem politischen Koordinator in Düsseldorf von der Organisation erlassjahr.de. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, was der Entwicklungsminister Müller meinte mit einem Schuldenerlass für die Entwicklungsländer und wie die deutschen Forderungen aussehen. Im weiteren Teil der Sendung wird es um die Lücken im Finanzsystem gehen und was das für Gläubiger und Schuldner bedeutet. Am Mikrofon ist Karin Schaffer. Herr Kaiser, welche Möglichkeiten bestehen zum geregelten Schuldenerlass?
Also im Moment gibt es eben diejenigen, die Verfahren, die die Gläubiger selber geschaffen haben, um mit insolventen Schuldnern irgendwie umzugehen. Da gibt es seit 1956 ein informelles Verhandlungsformat, das nennt sich Pariser Club, weil es beheimatet oder das Sekretariat dieses Clubs beheimatet ist im französischen Finanzministerium in Paris. Das ist aber, wie der Name sagt, nicht etwa ein geregeltes Insolvenzverfahren, sondern das ist eine Gruppe von Gläubiger, in diesem Fall die bilateralen öffentlichen Gläubiger, also Regierungen, die anderen Regierungen Kredite gegeben haben. Banken gehören nicht dazu und auch die internationalen Finanzinstitutionen, Weltbank, Internationaler Währungsfonds gehören auch nicht dazu, sondern eben nur Regierungen, die Forderungen haben aus der Entwicklungszusammenarbeit oder aus öffentlich verbürgten Handelsgeschäften. Und wenn in der Vergangenheit ein Land nicht zahlen konnte, dann musste es in diesem Pariser Club einen Termin beantragen, wurde dann eingeladen, dann kam in der Regel der Finanzminister und einige hohe Beamte und die saßen da der Gemeinschaft aller ihrer Gläubiger gegenüber und erklären, was sie haben und was sie nicht haben und dann wurden sie aus dem Raum geschickt und die Gläubiger beraten untereinander, ob sie bereit sind, diesem Land Schuldenerleichterungen zu gewähren oder nicht zu gewähren. Ich hatte eben schon den Fall des Senegal genannt, der 14 Mal durch diese Prozedur durchgegangen ist und jedes Mal eine Regelung bekommen hat, die nicht ausreichend gewesen ist, damit er dauerhaft wieder zahlungsfähig werden konnte. Und das ist das Verfahren, was offiziell heute immer noch Schuldnern, die Zahlungsschwierigkeiten haben, von den Gläubigerregierungen nahegelegt wird. Es ist ineffizient und es ist in hohem Maße unfair. Und die Forderungen, die dagegen gesetzt werden, nicht nur von uns, sondern auch beispielsweise von der UNCTAD, also der UN-Handelskonferenz der Vereinten Nationen, von führenden Akademikern, die in diesem Bereich arbeiten, wie Joe Stiglitz und anderen, die immer wieder die Forderung erhoben haben, wir brauchen eigentlich ein Verfahren, was genau das repliziert, was auch an Möglichkeiten überschuldeten Individuen oder Unternehmen im Inland offen steht. Also ein Verfahren, das nach rechtsstaatlichen Prinzipien funktioniert, wo unabhängig beurteilt wird, wo ein unabhängiger Gutachter die Situation des Schuldners einschätzt und nicht etwa der Internationale Währungsfonds, der selber Gläubiger dieser Länder ist. Und je nachdem, wie er die Zahlungsfähigkeit eines Landes beurteilt, muss er selber auf Forderungen verzichten oder nicht verzichten. Das ist natürlich eine Situation, die der Seriosität seiner Analysen nicht gerade gut tut. Also ein solches Verfahren zu schaffen, in dem sowohl die Verfahrensführung als auch die wichtigen Parameter für ein solches Verfahren, also wie viel Schulden hat ein Land überhaupt, wie sind diese zu bewerten, sind sie legitim zustande gekommen oder vielleicht gerade nicht, vielleicht gab es auch Forderungen, für die es eigentlich keine Rechtsgrundlage gibt, weil es keine ordentlichen Verträge gibt. Also all diese Entscheidungen müssen von einer Instanz getroffen werden, die weder vom Schuldner abhängig ist, noch von seinen Gläubigern. Und das ist die zentrale Forderung, die im Moment diskutiert wird, die auch im Kreis der UN, etwa im internationalen Financing for Development Prozess, das ist so ein spezialisierter Prozess der Vereinten Nationen, der jedes Jahr über das internationale Finanzsystem und Reformnotwendigkeiten diskutiert. Und da haben solche Debatten ihren Platz.
Ich möchte noch mal nachfragen zur Lücke im Finanzsystem. Mit welchen Instrumenten könnte man diese Lücke im Finanzsystem schließen?
Also da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Das, was ich gerade schon umrissen habe, also die internationale Vereinbarung über ein Verfahren, das rechtsstaatlich funktioniert, das ist eine Möglichkeit. Da hat es immer wieder mal Anläufe gegeben, zweimal auch schon im Internationalen Währungsfonds selbst, aber auch zuletzt 2014, 2015, als die Gemeinschaft der Entwicklungs- und Schwellenländer, die sogenannte G77, innerhalb der Vollversammlung der Vereinten Nationen angeregt hat, dass innerhalb der Vereinten Nationen selber ein solches Verfahren entwickelt werden sollte. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, wie man diese Lücke schließen kann, ist, auf einzelne Länder zu gucken. Also wir haben jetzt eine Situation, in der Argentinien zahlungsunfähig ist, also ganz unabhängig von Corona. Und wo die Frage ist, wer muss jetzt eigentlich auf was verzichten, damit mittelfristig auch aus dem Interesse der Gläubiger heraus die größtmögliche Rückzahlungsquote erzielt wird. Das ist eine Frage von Lastenverteilung zwischen privaten Gläubigern auf der einen Seite, zwischen China als neuem Akteur auf der anderen Seite, zwischen diesem sogenannten Pariser Club. Und ist auch, wenn es international kein global funktionierendes Verfahren für eine solche Regelung gibt, ist es doch möglich, im Einzelfall zu schauen, dass man etwa einen unabhängigen Mediator einschaltet, dass man Expertisen heranzieht, die nicht mehr vom Schuldner selber oder von der Gläubigerseite gemacht worden sind, sondern von einer Instanz, die von beiden als vertrauenswürdig empfunden wird. Also da gibt es Möglichkeiten, einzelne Schuldenregelungen, die ohnehin stattfinden müssen, fairer und gerechter und effizienter vor allen Dingen zu gestalten, als das im Moment der Fall ist. Auf diesen beiden Schienen bewegt sich die Debatte im Moment. Und durch die Corona-Krise, aber vorher auch schon dadurch, dass eine Reihe von Ländern besonders vom Klimawandel betroffen worden sind und dadurch in große Schwierigkeiten geraten sind, dadurch ist so etwas wie eine dritte Schiene dazugekommen, auf der die Reformdiskussion sich bewegt im Moment. Und das ist die Frage, müssen wir nicht bestimmte, besonders betroffene Länder herausgreifen und für diese Länder einen gruppenbezogenen Ansatz definieren, wie Schulden effizienter erlassen werden können, als das bisher der Fall ist. So hat die Entschuldungsinitiative der 90er Jahre funktioniert. Da wurde eine Gruppe von etwa 40 Entwicklungsländern ausgewählt, die dann in den Genuss des Schuldenerlasses gekommen sind. So wurde jetzt diskutiert im Zusammenhang mit dem Klimawandel über besondere Entschuldungsmöglichkeiten, etwa für kleine Inselstaaten in der Karibik, die schwere Stürme erlebt haben. Und so könnte man jetzt auch schauen, wer sind die Länder, die besonders betroffen sind von der Corona-Pandemie, und könnte man für diese Länder etwa einen Mechanismus, ein Verfahren definieren, welches ihnen dann besondere Möglichkeiten gibt, die andere Länder vielleicht gar nicht brauchen. Das sind so die drei Schienen, auf denen sich die Reformdebatte im Moment abspielt.
Da schließt sich natürlich die Frage an, was das für die Gläubiger und Schuldner bedeutet.
Ja, für die Schuldner würde das bedeuten, dass sie die Möglichkeit hätten zu einem wirtschaftlichen Neuanfang. Das wäre ein wichtiger Schritt. Was wir in den 80er und 90er Jahren gesehen haben, ist, dass der verweigerte Schuldenerlass immer wieder dazu geführt haben, dass es eben diesen Neuanfang nicht gegeben hat, sondern dass Länder sich tatsächlich in dem befunden haben, was man dann nachher als Schuldenfalle bezeichnet hat, also so starken Abfluss von Ressourcen erlitten haben, dass sie tatsächlich nicht in der Lage waren, Haushalte auszugleichen, Zahlungsbilanzen auszugleichen, sondern permanent sich nur neu verschulden konnten, um alte Schulden abzubezahlen. Für die Gläubiger würde es tatsächlich bedeuten, dass sie auf einen Teil ihrer Forderungen würden verzichten müssen. Das liegt in der Natur der Sache. Da stellt sich dann die Frage, welche Gläubigergruppe, welche Gläubigerinstitutionen verzichtet eigentlich auf was und auf welche Arten von Forderungen, die sie an dem betreffenden Schuldner oder an die entsprechende Gruppe von Schuldnerländern hätten. In Deutschland ist es beispielsweise so, dass eigentlich der Bund natürlich, wie sich das auch gehört, auf Forderungen an dritte Parteien gar nicht verzichten darf. Aber es ist Teil des jeweils jedes Jahr fortgeschriebenen Haushaltsgesetzes, dass im Rahmen von multilateralen Vereinbarungen der Bund, das heißt das Entwicklungsministerium bzw. das Finanzministerium, durchaus auf Forderungen verzichten darf, wenn auch andere Gläubiger dazu herangezogen werden, die Zahlungsfähigkeit eines Schuldners wiederherzustellen.
Herr Kaiser, ich komme zu meiner letzten Frage. Was kann jeder Einzelne tun?
Also wir haben damals den Schuldenerlass erreicht dadurch, dass wir eine große Bewegung gewesen sind und dass insgesamt über 17 Millionen Unterschriften weltweit zusammengekommen sind, die die Gläubiger unter Druck gesetzt haben. Und das ist etwas, was auch heute interessierte Menschen, die an fairen Beziehungen zwischen Nord und Süd ein Interesse haben, tun können. Man findet allerlei Möglichkeiten, a, sich zu informieren, b, aber auch immer wieder Kampagnen, wie wir sie beispielsweise im letzten Jahr gehabt haben für Länder, die besonders vom Klimawandel betroffen waren und wie wir sie jetzt natürlich in Angriff nehmen für die Länder, um die sich jetzt diese Schulden- und Corona-Pandemie-Diskussion dreht. Da bieten wir immer die Möglichkeit, dass man sich an Postkartenaktionen beteiligen kann, dass man Aufrufe unterzeichnen kann. Jetzt gab es zum Beispiel im Zusammenhang von der Corona-Pandemie gab es schon die erste Aktion von AWAS, also der internationalen Plattform für Nord-Süd-Campaigning, die man unterstützen kann. Da findet man die Links auch auf www.erlassjahr.de.
Ja, AWAS ist eine sehr aggressive Organisation. Können Sie noch weitere empfehlen?
Also was man machen kann, findet man, wie gesagt, auf unserer eigenen Website. Wir haben immer mal einzelne Aktionen, die man sehr gezielt, wie etwa im letzten Jahr für die Karibik-Kampagne, unterstützen kann. Wir unterstützen natürlich unsererseits auch das, was internationale Netzwerke tun. Das läuft jetzt gerade im Blick auf Corona in Kooperation mit dem European Network on Debt and Development, Eurodebt. Das ist unser europäisches Netzwerk in Brüssel, wo wir zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien, Frankreich, den USA und vielen anderen Ländern versuchen, gemeinsam Einfluss zu nehmen auf das, was die G20, also die Gruppe der wichtigsten 20 Industrieländer, jetzt entscheiden wird. Das sind immer Kampagnen und politische Initiativen, die wir auf den Punkt hin entwickeln. Man kann natürlich auch erstmal sich informieren. Also wir bieten eine ganze Reihe von Informationsmöglichkeiten an. Es gibt Filme, Handbücher, den jährlichen Schuldenreport. Wie man da drankommt, das findet man immer auf www.erlassjahr.de.
Ja, wir nennen nochmal die Adresse oder vielmehr die Namen, denn das mögen manche Hörer vielleicht nicht ganz genau verstanden haben. Erlass wie Schuldenerlass und Jahr wie Monat. Erlassjahr.de. Da haben wir also die Webadresse. Herr Kaiser, wir sind am Ende des Interviews angelangt. Ich danke Ihnen zunächst einmal, dass so spontan ein Interview mit Ihnen möglich war. Also das erlebe ich seltenst und da erstmal ein Dankeschön nach Düsseldorf.
Ja, sehr gerne.
Und ich habe gesprochen mit Jürgen Kaiser von erlassjahr.de, dem politischen Koordinator mit Sitz in Düsseldorf. Ein ganz herzliches Dankeschön für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Wenn Sie die Sendung nachhören möchten, bitte informieren Sie sich unter www.radiofips.de und der Homepage der Sendung Durchblick, wann diese wiederholt wird. Wenn auch Sie ein spannendes Thema haben, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail an durchblick@radiofips.de. Am Mikrofon war Karin Schaffer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich verabschiede mich zusammen mit Herrn Kaiser von unseren Hörern. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit.
Auf Wiederhören.